Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist Zacharia 9, Vers 9 und 10. Und mit dem Vers begrüße ich euch herzlich auch zu unserem Gottesdienst heute. Wir haben ja heute Palmsonntag. Und wir können es fast nicht so planen, aber es ist so geführt worden, dass wir heute auch in der fortlaufenden Predigt zum Palmsonntag kommen. Wunderbar, freue mich, dass das so auch geführt ist. Der Zacharia hat ja mehr als 500 Jahre vorher vorausgesagt, wie der Herr Jesus am Palmsonntag als König in Jerusalem einziehen wird. Und der Daniel hat vorausgesagt, wann dass der Herr Jesus als König in Jerusalem einziehen wird. Also der Herr Jesus hat die Voraussagen aufs Wort erfüllt und wir werden sicher auch noch mehr hören heute dazu. Und ich habe ja noch einen zweiten Vers gelesen, der gerade folgt. Auch der wird sich noch erfüllen, dass der Herr Jesus Frieden gebieten wird und seine Herrschaft bis ans Ende der Erde erreichen wird. Also wir wissen, es hat sich erfüllt, Gottes Wort, und es wird sich noch erfüllen. Es ist in allem zuverlässig. Ja, und so freue ich mich, dass wir Gemeinschaft haben heute miteinander wieder auf das ewig gültige Wort hören können. Und es ist schön, dass ihr da seid. Wir werden das erste Lied singen für unseren König. Das Lied 126, ich habe einen herrlichen König. Wir stehen doch gerade auf zum Anfangslied 126. Ja, wir wollen beten auch für den Gottesdienst, für den Morgen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für den Gottesdienst. Danke, dass wir dich als unseren herrlichen König kennen dürfen, dass du unser Erlöser bist, aber auch unser Herr, wie wir es gesungen haben. Und ja, schenk doch, dass das, was wir gesungen haben, ich will, dass mein Alles im Leben dem König sei untertan, dass das immer mehr Realität werden darf. In meinem Leben und im Leben von jedem von den Geschwistern in der Gemeinde. Schenk du uns das Sehnen, einfach, dass alles dir untertan ist in unserem Leben. Danke für den Gottesdienst, danke für dein Wort, das wir haben dürfen. Danke, dass wir dürfen sehen, wie viel aus deinem Wort sich einfach ganz genau und präzise erfüllt hat. Und dass wir dürfen Zuversicht haben, dass sich auch das noch erfüllen wird, was noch ausstehend ist. Danke, ja, dass wir gerade heute wieder dürfen von so einer Erfüllung von Wort, das du weit voraus gesagt hast, auch dürfen erfahren, wenn wir Predigt hören. Und so wollen wir bitten, um offene Ohren und Herzen, um auf dein Wort zu hören. Für uns Erwachsene, auch für Teenager, für Kinder, wir wollen dich bitten, um dein Reden zu unseren Herzen. Und dass dein Wort auch unsere Herzen verändern darf. Amen. Ja, manchmal, wenn ich so Text lese, wie eben von Palmsonntag, dann denke ich, ja, da wäre ich gerne dabei gewesen, das hätte ich gerne miterlebt. Und das Lied, das wir jetzt singen, das geht auch ein bisschen in die Richtung, dort heisst, ich wette, ich hätte den Herr Jesus gesehen. Das ist ein schweizerdeutsches Lied, habe ich ganz neu entdeckt, ich weiss nicht, wer es kennt, vielleicht hören wir eine Melodie, wenn das möglich ist, und dann probieren wir es zu singen miteinander. Ich wette, ich hätte den Herr Jesus gesehen. Nur beim Herr Jesus bleiben, das wäre meine grösste Freude. Ich habe gedacht, eigentlich müsste es bei den letzten zwei Strophen heissen, das ist meine grösste Freude. Und ja, ich wünsche mir das für jedes von uns, dass das auch zutreffen darf, dass das unsere Freude ist, beim Herr Jesus zu bleiben. Wir singen miteinander das Lied 196. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wir verdanken alles Gottes Gnade. Und daran wollen wir auch gedenken in dem Lied 196. Ja, Palmsonntag ist ja der Tag, wo der Herr Jesus als König eingezogen ist in Jerusalem. Und wir wissen, dass er das erneut tun wird, dass er nochmal auf Jerusalem kommen wird und dann auch als König anerkannt wird. Nicht nur in einer momentanen Begeisterung, sondern eben auch langfristig. Und ich habe dann gesucht, einfach Stellen, wo die Königsherrschaft vom Herr Jesus ankündigt. Gerade Jesaja berichtet ja sehr, sehr viel darüber und möchte uns da einfach nur ein paar Verse lesen aus dem Jesaja 52. Dort möchte ich die Verse 6 bis 10 lesen, wo die zweite Königsherrschaft vom Herr Jesus ankündigt, wenn er wird wiederkommen als König. Jesaja 52, ab Vers 6. Und wir wissen alle, dass das noch nicht erfüllt ist, sondern dass sich das noch erfüllen wird in der Zukunft. Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen. Ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, dass ich der bin, welcher spricht, siehe, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Da ist die Stimme deiner Wächter. Sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen, denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und frohlockt miteinander, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Soweit Jesaja 52, ja, Israel hat es gekommen, das Kommen vom König erwartet, schon damals. Er war sehr nahe, wo der Herr Jesus eingezogen ist in Jerusalem. Und gleichzeitig war es so fern gewesen. Nur eine Woche später hat das Volk den Tod von ihrem König gefordert. Aber der Herr Jesus wird nochmal auf Jerusalem kommen und dann wird sein Volk ihn erkennen und er wird als König herrschen. Und in dem Sinn freue ich mich auf die Predigt, auf das, was wir hören werden, eben über den Einzug vom Herr Jesus in Jerusalem.
Ja, lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der auferstandene Herr bist und dass du eine Realität bist, dass du das Zentrum des ganzen Weltgeschehens bist, dass deine Person erhaben ist über alle Höhen und dass wir dich kennen dürfen durch dein Wort, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, dadurch, dass du selber Wohnung genommen hast in uns, dass du uns von deinem Geist gegeben hast, der uns führt und leitet, der uns anleiten will in alle Wahrheit, der uns die Kraft verleiht, dass wir ein Leben in deiner Nachfolge leben können, Herr. Wir danken dir für die Gnade und die Treue und dass wir dich heute auch so sehen dürfen als den König der Herrlichkeit, den erhabenen Herrn und gleichzeitig der zugewandte Hirte und der liebende Herr der Menschen und auch unserer Gemeinde, jedes einzelnen Herr. Ja, wahrhaftig, der Herr ist unser Hirte und uns mangelt nichts. Wir danken dir dafür, Herr. Amen. Amen. Ja, was für herrliche Verse haben wir gehört aus dem 52. Kapitel von Jesaja. Ich möchte einfach noch einmal darauf hinweisen, dass der Herr Jesus gerade im Prophetenbuch Jesaja schier eine, oder ich muss so sagen, eine Fülle von Titeln hat. Die Titel des Messias, wenn man die zusammenstellen möchte, käme vom Mann. Das braucht sehr, sehr viel Zeit. Aber auch hier im Vers 10 sind wir gleich zwei Titeln des Herrn Jesus begegnet. Wenn da steht, der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden. dann ist es ein Titel des Herrn Jesus, der heilige Arm Gottes, der entblößt wird. Wer kann Gott schauen? Niemand kann Gott, darf Gott schauen. Aber Gott entblößt seinen Arm, dass die ganze Welt ihn sehen kann. Ein Titel des Messias. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wer ist denn das Heil unseres Gottes, wenn nicht Jesus Christus, der Jesus, der Retter, das Heil Gottes? Schon nur unter diesem Aspekt das Buch Jesaja zu lesen, ist sehr erbauend. Wir treffen auf unseren Herrn auf Schritt und Tritt. Ja, es ist wirklich bewegend, war es für mich auch zu realisieren. Wir planen ja nicht spezielle Kirchendaten und Sonntage und so weiter gezielt in unserer fortlaufenden Predigt, aber heute trifft es einfach ganz genau auf diesen Text des Palmsonntages. Der Titel der Predigt heißt Der Tag Jerusalems. Der Tag Jerusalems, als Jesus als König einzog. Das ist gemeint mit Palmsonntag. Ich möchte einfach die Verse zuerst lesen in Lukas 19, Verse 28 bis 44. Und nachdem er das gesagt hatte, wir erinnern uns an das Gleichnis vom Edelmann und den Pfunden, nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in der Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt. Da sandte er zwei seiner Jünger und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg aus. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. An dieser Stelle hier im Lukas-Evangelium, da beginnt der Höhepunkt im Leben des Knechtes Gottes, gemäß Jesaja 53. Der Höhepunkt im irdischen Leben des nun 33-jährigen Herrn Jesus Christus. Es ist der erste Wochentag, also Sonntag, nach unserem Kalender. Eine Woche vor dem Tag, an welchem Christus aus dem Grab, aus den Toten, sichtbar auferstehen wird. Christus, der entblößte, heilige Arm Gottes. Christus, das Heil für die Welt. Mit Höhepunkt im Leben des Herrn Jesus meine ich diese nächsten 8 Tage, die vor ihm stehen. Nämlich von Palmsonntag bis zum Auferstehungstag. Diese 8 Tage, die sind überaus wichtig und sie werden auch vom Wort Gottes selber überaus betont. Das sehen wir daran, dass wenn man in allen 4 Evangelien die Beschreibung dieser 8 Tage zusammennimmt, dann machen sie, stellt euch vor, 32%, also ein Drittel des ganzen Textumfanges der gesamten 4 Evangelien aus. Ist doch erstaunlich. Da wird der Höhepunkt des Herrn in seinem Leben beschrieben. Und jeder einzelne dieser Tage ist gefüllt mit teils geschichtlich entscheidenden Ereignissen. Wie dankbar können wir dem Markus-Evangelium sein? Denn nur dank diesem Evangelium können wir ganz genau wissen, was an welchem Tag sich ereignet hat. In dieser weitaus wichtigsten Woche der ganzen Welt- und Menschheitsgeschichte. Markus führt es ganz genau auf. Wie herrlich. Ab Markus 11 kann man das lesen und darauf achten. Wir möchten heute uns mit dem ersten Tag, eben dem Palmsonntag, 8 Tage vor dem Auferstehungstag, beschäftigen. Der Herr kam also mit einer riesigen Gefolgschaft von Menschen. Wir wissen es noch, er kam von Jericho herauf. Und die Menschen sind Zeugen geworden der direkten, übernatürlichen Kraft Gottes durch diesen Mann, Jesus Christus. Sie sind nicht nur von gewaltigen Heilungen Zeugen geworden. Blinde, die sehend wurden, hat es nie gegeben in der ganzen Weltgeschichte noch. Sie sind auch Zeuge geworden einer radikalen Umkehr, einer totalen Lebensveränderung im Herzen eines sehr verachteten Menschen, eines geldgierigen Menschen. Sie haben die verändernde Kraft Gottes vorgeführt bekommen. Und viele andere Wundertaten des Herrn konnten sie bezeugen. Und dieser ganze Tross, wir wissen es, dass es eine riesige Volksmenge war, die mit dem Herrn zog, durch das ganze Tal hinauf, eben gegen Jerusalem. Weil eben das Passa stand an. Die Menschen zogen in Massen nach Jerusalem. Die Unterkunft des Herrn Jesus, seine Herberge in diesen letzten Tagen seines Erdenlebens, die wird er bei seinen geliebten Jüngern und Nachfolgern, Martha, Maria und Lazarus, wiedernehmen, dort in Bethanien, wo er so oft aufgenommen wurde. Stellen wir uns vor, Yves hat gesagt, wie schön wäre es, mit dabei gewesen zu sein. Stellt euch vor, die Ehre für Martha, Maria und Lazarus, in dieser Woche den Herrn zu Gast zu haben bei sich. Bethanien liegt etwa 3 Kilometer vor den Stadttoren Jerusalems, am Osthang des Ölberges und sehr nahe von der Stelle, die da Schädelstätte genannt wird. Mit dem Gleichnis vom anvertrauten Pfund des Edelmanns hat der Herr Jesus vorerst diese intensive Jüngerschaftslehre für seine Jünger abgeschlossen. Und ihnen gleichzeitig damit ja auch diesen unmissverständlichen Lebensauftrag gegeben. Handelt damit, bis ich wiederkomme mit diesem Pfund. Wir haben gesehen, was die Voraussetzung dazu ist. Das Ablegen alles Eigenen. Aller eigenen Pläne, die mein Ego, mein Fleisch sich immer wieder ausdenkt oder ausgedacht hat. Und arbeiten lassen des Pfundes, weil beides nicht möglich ist. Wir können nicht unsere eigene Karriere verfolgen und gleichzeitig handeln mit dem Pfund des Edelmannes, bis er kommt. Das war diese tiefe, vorerst letzte Lektion an die Jünger, an ihre Lebensausrichtung. Auch hat er sie ja unmissverständlich vorbereitet auf das, was vor ihm steht, auf dieses brutale Martyrium, das vor ihm steht, dort in Jerusalem. Und die nächsten wenigen Tage nun, bis zu seinem Kreuzestod, sie werden mehrheitlich geprägt sein mit Auseinandersetzungen mit seinen Feinden, hinter denen der eigentliche Feind Christi und Feind aller Menschen steht, der Satan. Jetzt kommen wir auch in dieser Beziehung zum Höhepunkt im irdischen Leben Christi, in dieser Auseinandersetzung mit dem Bösen. Aber auch noch in diesen Tagen, noch jetzt, bietet er diesen feindlichen Menschen seine Liebe und seine Rettung an. Dieser Tag, also der Palmsonntag, er wird zu dem Tag Jerusalems werden. Denn der Messias Israels, der Gesalbte Gottes, reitet als eigentlicher König in der Niedrigkeit eines jungen Esels ein in Jerusalem, die allein dadurch zur gesegnetsten Stadt dieser Welt hätte werden können. Allein durch dieses Ereignis. Aber sie hat es nicht ergriffen. Und sie wurde zur geschundesten, wenn man das so sagen kann, zur gequältesten Stadt dieser Welt. Genau dieser Tag, dieser Sonntag dort, es war, man kann es genau ausrechnen, es war der 6. April im Jahre 32. Genau dieser Tag, er war punktgenau vorausgesagt durch die Prophetie des Daniels. Roger Liebi weist ja das so eindrücklich nach, wie das auf den Tag genau aufgeht. Es war der 173.880. Tag, nach dem Tag, an welchem der König, der persische König Artasasta, oder auch genannt Artaxerxes der Erste, dem Nehemia den Auftrag erteilte, Jerusalem wieder aufzubauen. Wenn wir zurückschauen, die Geschichte Jerusalems, dann ist man sich das ja gewohnt, muss man fast sagen, dass Jerusalem in Schutt und Asche liegt. Und dieser persische König, durch die Führung Gottes, gab er dem Nehemia den Auftrag, an einem ganz bestimmten Tag passierte dieser Auftrag, Jerusalem wieder aufzubauen. Jerusalem war von den Babyloniern, inklusive des Tempels, im Jahr 586 vor Christus völlig zerstört worden. Und dieser Auftrag jetzt erteilte der persische König Artasasta am 14. März 445 vor Christus, also knapp 100 Jahre nach der gewaltigen Zerstörung Jerusalems. Und Daniel seinerseits sagt nun, im Jahr 539, Entschuldigung, es sind natürlich 140 Jahre nach der Zerstörung, bis der persische König den Auftrag gab. Aber es sind knapp 100 Jahre vorher, als Daniel die Prophetie gab und voraussagte, dass von diesem Tag des Erlasses des Artaxerxes bis zu dem Tag, wo der Gesalbte, auf Hebräisch Messias, Hamashiach, oder der Fürst in Jerusalem einziehen wird, dass das 69 Jahrwochen sein werden. Wir wissen, eine Jahrwoche besteht aus 7 Jahren. 69 mal 7 gibt 483 Jahre. Und ein prophetisches Jahr, das sehen wir auch aus der Offenbarung, hat 360 Tage. 483 mal 360 Tage ergibt diese 173.880 Tage. Genauso viele Tage waren dazwischen bis zum Palmsonntag, an dem wir jetzt stehen heute. Unter ganz genauer Berücksichtigung der Schaltjahre, der Verschiebungen und der Tatsache, dass das Jahr Null nicht existiert in den Zeitrechnungen. Es gibt ein Jahr 1 vor Christus und das nächste ist das Jahr 1 nach Christus. Das muss man auch, muss man alles mit einberechnen, hat eben Roger Liebi sehr eindrücklich und genau aufgeführt. Und dann kommt man genau auf diesen Palmsonntag, wenn diese 69 Jahrwochen erfüllt sind. Dieser Tag und die folgenden Tage sind eben aus Gottes Perspektive von sehr hoher Wichtigkeit. Ein Tag, den er genau dokumentiert und vorankündigen ließ. Es ist so einer dieser ganz entscheidenden Kairos-Zeitpunkte in der Heilsgeschichte. Das Griechisch kennt ja zwei Wörter für Zeit, für den Begriff Zeit. Chronos, die fortlaufende Zeit, mit der gehen wir tagtäglich um. Aber dann gibt es auch den Begriff Kairos. Und er meint nicht die fortlaufende Zeit, sondern er meint einen ganz bestimmten, ganz definierten Zeitpunkt. Zum Beispiel auch im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war. Als dieses Kairos erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und so haben wir auch einige Kairos-Zeitpunkte noch vor uns, die ganz nahe sind. Es wird der nächste heilsgeschichtlich so wichtige Kairos-Zeitpunkt. Ist ganz klar, was das sein wird. Wenn der Herr seine Braut abholt. Was für ein Zeitpunkt wird das sein? Und hier haben wir ebenfalls diesen Zeitpunkt, als der Herr Jesus als König in Jerusalem einreitet. Er steht ganz im Zentrum, der Messias. Aber auch Jerusalem steht jetzt hier ganz im Zentrum. Denken wir auch an die Wichtigkeit des Lammes Jesu Christi und von Jerusalem in alle Ewigkeit. Verstehen wir die Wichtigkeit dieser zwei Persönlichkeiten? Die Wichtigkeit Jesu und die Wichtigkeit des neuen Jerusalems in der Ewigkeit, die sind nicht zu überbetonen. Nun, dieser 6. April im Jahr 32 hier war wirklich dieser dein Tag, Jerusalem, wie er das im Vers 42 sagt. Dieser dein Tag. Und viele dieser Menschen, die in der Menge mit ihm zogen, viele seiner Jünger hatten die Außerordentlichkeit dieses Ereignisses, wo sie Zeugen waren, erkannt. Der Herr zeigt es den Demütigen, den Schwachen, den Niedrigen, den Nichtsen. Denen offenbart er sich. Aber von Jerusalem, von dieser hochstolzen Stadt, gemeint ist natürlich ihre Führung, ihre Elite, von ihnen sagt der Herr unter Tränen, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag. Und er meint damit natürlich die vielen, vielen Menschen in Jerusalem, die ihr Leben in einem schrecklichen Blutbad beenden und die Ewigkeit dann im Feuersee mit Satan und seinen Engeln verbringen werden. Er hatte sie im Blick. Warum? Weil sie nicht wollten, dass der Herr Jesus Christus ihr König und Retter sei. Weil Gott sie nicht auserwählt hat. Das ist eine schreckliche Verdrehung der biblischen Lehre. Nein, weil sie nicht wollten. Wir können 4 Seiten weiter vorne oder 5 im Kapitel 13 das auch bezeugen. Kapitel 13, Vers 34. Ein weiterer Weheruf des Herrn über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt, nicht gewollt. Sie haben diesen Kairos-Zeitpunkt nicht erkennen wollen. Sagt uns der letzte Vers, den wir heute gelesen haben. Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wie gut können wir nachvollziehen, dass der Herr Jesus in diesem Moment, in diesem bewegenden Moment, wo er auf dem schwachen, niedrigen Esel als König aller Könige auf das Stadttor von Jerusalem zureitet, dass er zu weinen beginnt. Denn er kannte jeden Menschen in dieser Stadt. Er sah in ihre Herzen hinein und er empfand Liebe und herzliches Erbarmen mit jedem Einzelnen. Und er wusste, wo jeder enden wird. Er wusste es. Und genauso ist es heute, hier und jetzt, in unserer Zeit, in unserer Umgebung. Der Herr Jesus versteht sehr wohl und wünscht sehr wohl, dass wir für die Errettung von Menschen beten. Dass noch Menschen Frieden mit Gott finden. Wie sehr stehen wir in Gottes Wille, wenn wir das tun und wenn wir das beten. Der Herr weint über die Verlorenen. Ich lese die Verse 28 bis 35 nochmals. Und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er 2 seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Gemäß der Parallelbeschreibung in Matthäus 21, dort im Vers 1, fanden die Jünger die Eselin mit dem Füllen in Bethphage. Ganz, ganz nahe von Bethanien liegt Bethphage. Heißt zu Deutsch Haus der Feigen. Und der Herr kannte bereits die Reaktion der Besitzer im Voraus. Und was sagen sie ihnen zur Rechtfertigung, warum sie einfach dieses Fohlen nehmen, offenbar auch zusammen mit der Mutter. Der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Es gibt eine so passende Parallelstelle dazu, die wollen wir aufschlagen in Psalm 50. Da hören wir unseren Gott, den Gott Jesus Christus, sprechen. Psalm 50, Vers 10. Denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen. Denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Was für eine passende Stelle zu dem, was wir in Lukas 19 lesen. Dass sie hingehen und den Esel ausleihen. Wie selbstverständlich haben diese Besitzer ihn gegeben, offenbar. Weil in diesem Moment Gott an ihnen wirkte und sie ihnen das vor Augen führte. Gott gehört alles. Alles, auch in deinem, in meinem Leben. Gott gehört es. Nicht mir, nicht uns. Der Herr braucht es. Das heißt, der Herr will es. Das heißt, es ist sein Wille. Es ist sein Wille. Aber jetzt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Es hätte sicher noch andere Reittiere gegeben. Auch in Betfage. Wie kommt der Herr darauf? Ein Eselchen sich zu wählen. Ein Jungtier, ein Füllen. Noch niemals hat jemand darauf geritten. Ist ja auffällig. Normalerweise würde man so ein Tier nicht einfach bereiten können. Aber der Herr, ihm gehört es. Der junge Esel, er war zutiefst gerührt. Da bin ich ganz sicher. Zutiefst gerührt über seine Aufgabe, die erhalten hat. Warum ein kleiner, niedriger Esel? Der Herr wollte kein hohes, königliches Ross. Er wollte auch uns und seinen Jüngern damit eine Lektion geben. Nämlich, dass er das Niedrige, das Schwache, stellt euch vor, die Kraft eines Kriegsrosses gegenüber diesem jungen Esel. Das Niedrige, das Schwache, das Verachtete hat er erwählt. Er macht nicht nur Worte darüber, er handelt auch so. Er lässt diese Tatsachen nicht nur aufschreiben in der Bibel, dass er alles Hohe erniedrigen wird und dass er das Niedrige und Zerschlagene erwählt, das Verachtete, das, was nichts ist. Er wird genau so handeln. So wahr er hier diesen kleinen, schwachen, niedrigen Esel erwählt hat als Königseinritt in Jerusalem, so wahr wird er diese Stellen alle erfüllen, auch in unserem Leben. Es gibt kein Ansehen der Person. Christus stellt hier bildhaft dar, wie auch wir, seine Jünger, in das ewige Jerusalem einziehen werden. Das stellt er uns dar. Auf einem schwachen Esel der Niedrigkeit und der Verachtung. 1. Korinther 1 bezeugt das so eindrücklich, immer wieder ist es gut, diese Stelle zu lesen. Gott hat das Törichte der Welt erwählt, um die Weisen dieser Welt zu Schanden zu machen. Und er hat das Schwache der Welt erwählt, um das Starke in dieser Welt zu Schanden zu machen. Und er hat das Unedle oder das Niedrige der Welt erwählt. Und das Verachtete und das, was nichts ist in dieser Welt, damit er zunichte mache, was etwas sei. Diese Tatsache, diese geistlichen Zusammenhänge, sie stellen vielleicht das größte Hindernis dar, dass Menschen in den Genuss einer tiefen Jesus-Beziehung wirklich kommen. Dass sie in den Genuss einer wachsenden Beziehung zu diesem König der Herrlichkeit kommen. Genau diese Tatsache. Ich habe gestern zufällig in einem Büchlein von Fritz Binde das letzte Kapitel gelesen. Das Büchlein heißt Christus in uns. Und da stellt er das so wunderschön dar. Die vier Kennzeichen der Auserwählten Gottes sind Torheit, Schwachheit, Niedrigkeit und Nichtigkeit. Aber sie führen zur Herrlichkeit. Sie führen zur Erhabenheit, was unser ganzes Denken übersteigt. Sie führen zur Beziehung mit dem Herrn, zu diesem tiefen Frieden. Sie allein führen zum wahren Glück, zur wahren Glückseligkeit. Und hier möchte ich noch einmal lesen, was Yves schon gelesen hat, weil es auch das so deutlich ausdrückt. Zacharia 9,9, ihr müsst nicht nachschlagen. Frohlocke sehe, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Hoch auf dem Ross in Majestät und Erhabenheit. Nein, ich habe falsch gelesen. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem jungen Esel. Denken wir an Philipper 2, dieses bekannte Kapitel, wie der Herr in seiner Erhabenheit und Majestät und Göttlichkeit sich selbst erniedrigt hat, bis zu der allertiefsten Tiefe erniedrigt. Und diese Woche steht vor ihm. All diese Schande, diese Schmach, diese Verlästerung, dieses Lächerlichmachen, dies ihn krönen auf die Weise dieser Welt zum König mit den Dornenkronen, bespucken, beschlagen, und zuletzt am Kreuz annageln und es aufstellen. Kann man sich noch mehr erniedrigen? Ich lese noch die Verse 36 bis 38. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Was für eine Atmosphäre, was für ein gewaltiger, herrlicher Lärm muss das gewesen sein. Und so passend, wie sie auch sagen, Friede im Himmel. Bei der Ankündigung des Herrn Jesus wurde noch gesagt, und Frieden auf Erden. Das war auch passend. Aber jetzt wäre es so unpassend hier. Und es ist sehr passend, den Frieden im Himmel zu loben. Weil es wird auf dieser Erde keinen Frieden geben, bis die Person des Friedens aus dem Himmel auf die Erde kommt. Und die Person der Herrlichkeit. Jesus, der erhöhte und verherrlichte Herr. Es ist doch eindrücklich, wie auch in diesem Moment der tiefsten Niedrigkeit und Selbstdemütigung des Knechtes Gottes den Menschen um ihn herum seine alles überstrahlende Majestät nicht verborgen bleiben konnte, so dass sie erfasst wurden innerlich zu diesem Aufschrei des Lobpreises. Die Juden hatten schon seit Jahrhunderten festgelegt gehabt, an welchem Wochentag welcher Psalm beim Morgenbrandopfer vorgesungen und vorgespielt werden musste. Das findet man offensichtlich im Talmud festgelegt, schon festgelegt in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, 200-300 Jahre vor Christi Geburt. Also das war schon lang festgelegt aus der Tradition des Talmudes. Aber Gott braucht auch das. Und lesen wir im Psalm 24, was an diesem Tag hier, an diesem Morgen beim Brandopfer vorgesungen und vorgetragen wurde. Es war der Psalm 24 vorgesehen am ersten Wochentag. Aus Zeitgründen lese ich nur die zweite Hälfte ab Vers 6. 24, Vers 6. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob, oder das ist das wahre Israel. Diese klare Anweisung auf die Menge, die ihre Stimme erhob und den Herrn pries in diesem Moment. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und der Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Heerscharen. Jahwe ist es. Der Herr, der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit, der an diesem 6. April im Jahr 32 durch die Tore Jerusalems eingeritten ist. Wie eindrücklich! An diesem Tag, als am späteren Nachmittag dieser triumphale Einzug des Messias stattfand, vom Ölberg her, durch das Kidrontal, durch das Stadttor am Ophel und durch die sogenannte schöne Pforte ist er eingezogen. Und von diesem gewaltigen Augenblick konnte kaum ein Mensch nicht erschüttert und ergriffen sein. Und viele nun legten ihre Kleider auf den Weg vor dem Herrn, um ihre tiefe Anbetung, ihre Erniedrigung vor ihm auch so auszudrücken. Ich weiß nicht, hätte ich unser Sonntagsmantel unter die Hufe des Esels gelegt? Ich hoffe ja. Viele taten es. Und sie stimmten ein in den Sprechchor. Und ausgerechnet in den Sprechchor aus Psalm 118, Vers 26. Und das hat den Pharisäern den Hut gelupft. Diese Tatsache. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Denn die Schriftgelehrten und die Pharisäer wussten, dass diese Stelle prophetisch voraussagt, mit welchen Worten der Messias empfangen werden wird. Sie wussten es. Es kann auch übersetzt werden: Willkommen sei der König. Und sofort macht sich in diesem überwältigenden Moment der Feind auf. 39 bis 40. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmengen sprachen zu dem Meister: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Die tiefe Finsternis in Jerusalem erhob sich jetzt gegen den Messiaskönig in seiner Niedrigkeit, ausgehend von denen, die alles wussten aus den Schriften, die spätestens jetzt den Messias erkannt haben mussten. Aber sie wollten ihn nicht. Ihr Vater war nicht Gott, sondern der Gott dieser Welt, Satan. Wie viele Menschen gibt es heute, die alles wissen? Sie geben sich als Christen, sie benennen sich als Christen, sie wissen alles vom Heilsplan Gottes. Aber sie wollen nicht, dass dieser Herr Jesus über ihnen herrscht. Die äußerlich Frommen damals wollten, dass der Messias selber die Menschenmenge zum Schweigen brächte. Welch gewaltiger Sieg Christi liegt in dieser Tatsache, dass dann wirklich die Steine geschrien hätten. Wirklich hätten die Steine geschrien. In nur 5 Tagen wird diese tiefe Finsternis der jüdischen Elite auch die meisten der jetzt so Ergriffenen überwältigt haben. Und sie werden in einer Massenpsychose Pilatus anschreien: Hinweg mit diesem und gib uns Barabbas frei. Kreuzige, kreuzige ihn. Unser Herr Jesus Christus ist den ganzen Weg des Gehorsams gegangen, als wir noch Sünder waren. Er hat Satan besiegt, dem Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Und er hat für diese unmessbare große Schuld unserer Sünde und unserer Überheblichkeit mit seinem Leben, mit seinem Blut gezahlt. Das wichtigste Kennzeichen eines echten Gläubigen besteht darin, dass er oder sie nicht mehr sich selber gehört, sondern seinem Herrn, dem Sieger von Golgatha. Und dass er oder sie den gleichen Weg der Selbsterniedrigung und der Verworfenheit von diesem Weltsystem geht. Untrügliches Zeichen der Echtheit. Es ist der schmale Weg der Jesus-Nachfolge. In der Gerechtigkeit Jesu Christi, im Frieden mit Gott im Innersten. Der Weg, der jederzeit direkten Zugang hat zum Thron der Gnade. Wo wir als Gläubige in persönlicher, wachsender und enger Beziehung mit diesem König der Herrlichkeit stehen dürfen. Jederzeit. Er, der vor 1990 Jahren in Jerusalem eingezogen ist, um für uns zu sterben. Er, der uns umgestaltet, so wir ihn lassen, in sein herrliches Wesen. Ja, liebe Geschwister, sollten wir nicht alles Eigene, alles, was ihm nicht dient, in unserem Leben stehen und liegen lassen. Um ihn zu lieben und ihm zu leben, jeden der Tage, die wir noch zur Verfügung haben. Und ihm unser Eigenleben wie ein Kleid, wie einen Lumpen auszubreiten auf dem Weg, damit er als Herr einziehe in unser Leben, damit er wirken kann in unserem Leben. Amen. Lasst uns noch beten. Wir wollen dich anbeten, du König der Herrlichkeit, du König der Ehre. Wer ist dieser König? Du bist es, Herr, Gott Allerhöchster, Jesus Christus. Du bist es, der du dich zum Lamm Gottes machen ließest, dich hingegeben hast. Dich wollen wir anbeten und preisen, dir all unser Leben geben. Herr, hilf uns zu erkennen, wie lumpig es ist, woran wir oft so stark hangen. Wie sinnlos, wie wertlos, wie vergänglich. Und hilf uns, es dir alles immer wieder vorzulegen, damit du darüber gehst. Und damit wir deine Herrschaft empfangen dürfen in unserem Leben. Deine Herrschaft auf dem Thron unseres Lebens, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Geduld, für deine Liebe, für dein Weinen über uns auch. Ich danke dir, Herr, für dein Eintreten für uns, für jedes Einzelne und für die Zusagen, der Erquickung, des Friedens. Wir danken dir, Herr. Wir erheben deinen Namen. Amen.
Herzlichen Dank für die Predigt zum Palmsonntag. Ich habe gedacht, als wir den Vers 42 gelesen haben, wie dankbar dürfen wir sein, dass wir wissen, was uns zum Frieden dient. Dass wir dürfen Frieden mit Gott haben, durch den Glauben, durch die Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben auch bekommen haben. Dass er für uns der Gott des Friedens geworden ist. Ja, wir wollen miteinander noch ein Lied singen, das Lied 113. Ich bin dein, o Herr. Wir wollen mit dem Lied auch ausdrücken, dass unser Leben am Herr Jesus gehören soll. Wir wollen eben beten um die Nähe zum Herz von unserem Herr Jesus mit dem Lied 113. Ja, die schönste Freude wird sein, wenn wir ihn gesehen werden und wenn wir ja, in seiner Nähe auch dürfen sein in alle Ewigkeit. Wenn noch aufsteht, dann lese ich noch die abschliessende Textlesung und möchte dann auch noch beten. Jesus, Offenbarung 22, Verse 12 bis 14. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, auch für den Gottesdienst, für die Predigt, die wir hören dürfen, für dein Wort. Danke, dass sich dein Wort immer erfüllt, dass es vorausgesagt worden ist und dann genau so eingetroffen ist. Danke, dass ja, du als Königin Jerusalem eingezogen bist und dass wir wissen dürfen, dass die Vollerfüllung von dem noch ausstehend ist, dass du wirklich als König wirst einziehen in Jerusalem und dass du in alle Ewigkeit regieren wirst. Danke, dass du wiederkommen wirst. Danke auch, dass wir dürfen wissen, was uns zum Frieden dient in einer Welt, die voll Unfrieden ist. Dürfen wir Frieden haben mit Gott. Danke vielmals, dass du uns das schenken tust. Ja, und so wollen wir bitten, dass wir auch das Wort bewahren tun, das wir gehört haben, dass wir etwas davon mitnehmen dürfen, dass es auch unser Leben prägen darf in den kommenden Wochen. Ich möchte dich bitten, dass wir ja, schon jetzt dir einfach jeden Tag neu auch die Herrschaft dürfen übergeben über unser Leben, dass wir dich König und Herr sein lassen. Und wir wollen dich bitten, um dein baldige Wiederkommen, dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist. Wir bitten aber auch um deine Kraft, ja, für die Zeit, wo wir drinstehen, dass wir auch Zuversicht können bewahren im Aufblick auf dich, dass du hilfst, etwas Lasten zu tragen gibt, dass du Stärkung schenkst und dass wir dies mittragen auch immer wieder dürfen erfahren. Schenk auch Kraft für die kommende Woche. Du weißt, was noch alles sein muss. Auch schon nur hier in der Gemeinde mit dem Vorbereiten für den Gottesdienst. Schenke, dass sich Menschen einladen lassen. Ja, wir wollen es dir anbefehlen. Wir wollen auch bitten um die Herzen von unseren Kindern, dass sie dürfen zum lebendigen Glauben an dich kommen. Dass sie dürfen aus einer Beziehung mit dir auch ihr Leben gestalten und ihre Entscheidungen treffen. Amen. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und sind gut befohlen.